온다.
비온다.
온다.
비온다.
온다.
비온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Und schon wieder ein neues Onda-Info. In der letzten Ausgabe hatten wir bereits über den Kampf der Mapuche in Chile berichtet. Jetzt zeichnet sich eine Wende ab. Fast unbemerkt von der hiesigen Öffentlichkeit fand das diesmal dezentrale Weltsozialforum 2008 statt. Wir berichten, warum das so war und was in Mexico City zu dem Thema veranstaltet wurde. Auch dieses Jahr geht der Karneval an uns nicht spurlos vorbei. Diesmal haben wir uns in Bolivien umgesehen, in der Andenstadt Oruro. Bei diesem Karneval vermischen sich Spaß und Tanz mit einigen Traditionen aus der Inka-Zeit und den bitteren Erfahrungen der Conquista und der Sklaverei. Im zweiten Teil unserer Reihe über solidarische Ökonomie in Argentinien beschäftigen wir uns mit T-Shirts. Die Textilkette Cadena Textil Justa y Solidaria vernetzt alle an der Herstellung beteiligten Akteure. Dazu zählen indigene Baumwollfarmer, die Arbeiter einer wieder instand gesetzten Fabrik sowie eine Bekleidungskooperative. So trägt dieses Projekt dazu bei, den Menschen eine faire Lebensgrundlage zu bieten. Außerdem gibt es eine neue Ausgabe der Lateinamerika-Nachrichten. Darin gibt es einen Bericht über die Berlinale 2008, über den Wandel in Kuba und wie es 10 Jahre nach dem Massaker im südmexikanischen Acteal aussieht. Außerdem eine Reportage über Guyana. Weiteres unter www.lateinamerika-nachrichten.de. Diesmal als Abo-Beilage übrigens unsere wunderschöne CD-ROM mit dem Schwerpunkt G8 und dem Besten, was Onda und Matraca im vergangenen Jahr so produziert haben. Wer noch kein LN-Abo hat, kann den Silberlink für schlappe 5 Euro über unsere Büroadresse beziehen. Alles weitere unter www.npla.de.
Der Hungerstreik der 39 Jahre alten chilenischen Mapuche-Aktivistin Patricia Troncoso ist nach 110 Tagen beendet worden. Troncoso, bekannt als La Chepa, wurde letzte Woche vom Angol-Gefängnis in ein Krankenhaus gebracht, gegen ihren Wunsch. Die Ärzte im Krankenhaus sagten, dass sie kurz vor dem Tod stand. Am 28. Januar gab es ein Abkommen mit der Regierung von Michelle Bachelet. Der Hungerstreik sollte beendet werden, wenn Troncoso in eine Strafanstalt für Arbeit und Studium kommen würde. Weiterhin soll es Hafterleichterungen für Troncoso und 2 weitere Mapuche-Gefangenen geben, Juan Mialen und Jaime Marileo. Alejandro Goic, ein Bischof, der in der Krise vermittelte, sagte, dass ihr langer Kampf nicht erfolglos war, denn es hat die chilenische Gesellschaft wieder auf den Kampf der Mapuche aufmerksam gemacht. Die 2 Forderungen von Troncoso waren bessere Haftbedingungen für die ungefähr 20 Mapuche-Aktivisten, die als politische Gefangene anerkannt sein wollen, sowie die Entmilitarisierung der Mapuche-Gebiete im Süden des Landes.
Nach 105 Tagen Hungerstreik unserer Schwester Patricia Troncoso Robles La Chepa demonstrieren wir überall in Chile für die Mapuche und gegen den repressiven chilenischen Staat, der unsere Gebiete und unsere Gemeinschaften militarisiert hat, der uns jagt und bedrängt, der uns einsperrt, foltert und tötet.
Mapo Express, eine Mapuche-Webseite, bedanken sich bei den Aktivisten in Chile und im Ausland für den Druck, den sie auf die Regierung ausgeübt haben. Doch laut Mapo Express ist die Repression gegen die Mapuche noch nicht vorbei. Die neueste Phase des Konfliktes zwischen der Mapuche-Bevölkerung und dem Staat konzentriert sich auf Firmen der Energie- und Forstwirtschaft, die Interessen im Mapuche-Gebiet haben. Troncoso selbst war 2002 unter dem Verdacht verhaftet worden, Feuer während einer Besetzung gelegt zu haben. Nach Antiterrorgesetzen, die aus der Militärdiktatur von Pinochet stammen, wurde sie zu 10 Jahre Haft verurteilt. Das Urteil und die Konditionen im Gefängnis sorgten für große Proteste. Jetzt hat sich die Regierung von Bachelet bereits erklärt, neue Gespräche mit Mapuche-Aktivisten zu führen. Vielleicht trägt dies zu einer Verbesserung der Situation für die Mapuche bei.
Das Weltsozialforum 2008 fand in den vergangenen Tagen zum ersten Mal dezentral auf allen 5 Kontinenten gleichzeitig statt. Der 26. Januar wurde zum Internationalen Aktionstag ausgerufen. Das Sozialforum hatten Aktivisten im Jahr 2001 in Brasilien ins Leben gerufen und seitdem fand es dort 4-mal statt. Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Kritik am Weltwirtschaftssystem, die Verbesserung des Umweltschutzes und die Sorge um die Einhaltung der Menschenrechte. Gegründet hatte sich das Weltsozialforum als Gegenstück zum Weltwirtschaftsforum in Davos und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Sogar das Weltwirtschaftsforum hinterfrage mittlerweile die neoliberalen Dogmen, erklärt Candido Jimbowski, Mitbegründer und Cheforganisator des Sozialforums. Das dezentrale Konzept war der Versuch, mehr Menschen als bisher die Teilnahme zu ermöglichen.
Wir setzen auf die vollkommene Dezentralisierung. Das Forum wird also als Netzwerk stattfinden. Es wird keine zentrale Veranstaltung geben. Und wir sind überrascht, wie viele Gruppen sich bisher dabei engagieren. Und 800 Veranstaltungen, die am 26. Januar gleichzeitig in 72 Ländern stattfinden werden. Das ist ein Signal der Zivilgesellschaft und ich hoffe, dass diejenigen, die nur die momentane Börsenkrise im Kopf haben, sich bewusst werden, dass es Alternativen gibt, wenn man mehr an die Gesellschaft denkt und weniger an die Geschäfte.
Unter dem Motto Global Denken, Lokal Handeln organisierten auch in Mexiko Globalisierungskritiker, Nichtregierungsorganisationen, Bauernverbände und Basismedien vom 22. bis 26. Januar ein soziales Forum, das ganz auf die gesellschaftlichen Herausforderungen der Tortilla-Nation zugeschnitten war.
In Maisblätter gewickelte Autos, gelbkörnige Riesenkolben aus Pappmaché. Frauen in bunten Trachten, die von den Ladeflächen einiger Geländewagen Tortillas und Kürbiskerne verteilen. Die Abschlusskundgebung des Weltsozialforums in Mexiko-Stadt glich streckenweise einer rebellischen Gartenschau. Kein Wunder, standen doch Agrarwirtschaft, Ernährungssicherheit und Landkonflikte im Zentrum des sozialen Treffens. Ohne Mais kein Land. So lautete das allgegenwärtige Motto, mit dem soziale Organisationen, Bauernverbände, Indigene, engagierte Akademiker und unzählige Nichtregierungsorganisationen zum ersten Weltsozialforum in Mexiko geladen hatten. 6 Monate dauerten die turbulenten Vorbereitungen, erzählten Mitorganisator Eduardo Correa von der Autonomen Universität in Mexiko-Stadt. Er freut sich, dass täglich Tausende den Weg zu den Zelten auf dem zentralen Platz der Hauptstadt fanden.
Man muss bedenken, dass zum ersten Mal auf massive Weise mexikanische Organisationen und Bewegungen am Weltsozialforum teilnehmen. Es ist ein Raum, um Erfahrungen auszutauschen, ein Raum, damit die Organisationen sehen, was sie gemeinsam haben. Kurzum, es ist ein Raum des politischen Lernens.
De pedagogía política.
Wer nicht an der Musikbühne, dem Zelt des Akupunkturzentrums Ho Chi Minh oder organischen Feinkostständchen hängen blieb, der konnte immer wieder Debatten zur mexikanischen Landwirtschaft hören. Denn zu Beginn des Jahres fielen im Rahmen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA die letzten Einfuhrbeschränkungen für Bohnen und Mais. Viele Kleinbauern fürchten nun ein Preisdumping und bangen um ihre Existenz. Umweltschützer warnen vor der Einführung genetisch veränderten Saatguts. Für den Sprecher des sozialen Bündnisses Ohne Mais kein Land, Martin Velasquez, steht deshalb fest, NAFTA muss neu verhandelt werden.
Wir glauben, dass die USA unheimlichen Druck machen, damit das Freihandelsabkommen nicht neu verhandelt wird. Und die mexikanische Regierung unter Präsident Felipe Calderón gibt klein bei. Es gab bis heute 46 Nachverhandlungen zu NAFTA, die alle im Interesse der USA waren. Aber für uns steht fest, jeder geschlossene Vertrag, der die mexikanische Bevölkerung betrifft, kann neu verhandelt werden.
Die steigenden Preise für Mais auf den heimischen Märkten hat aber vor allem die mexikanische Agroindustrie zu verantworten, die ihre Maisernten lieber gewinnträchtig exportieren will. Die Folge? Eine weitere Verteuerung von Mais in Mexiko.
Die großen Maisproduzenten wollen eine Genehmigung, um Mais in die USA zu exportieren. Daraus werden dort Biokraftstoffe hergestellt. Mexiko ist der weltgrößte Verbraucher von Mais. Und es ist doch doppelt pervers, dass die mexikanische Regierung Mais in den USA kauft, um ihn hier an die Armen zu verkaufen. Und andererseits erlaubt, dass die mexikanische Agroindustrie Mais exportiert.
Die Rechte mexikanischer Migranten sind ebenfalls ein wichtiges Thema auf dem Weltsozialforum. Und auch hier spielt die Dauerkrise der mexikanischen Landwirtschaft eine große Rolle, erzählt der Menschenrechtler und Migrationsforscher Camilo Pérez Bustillo.
Es sind die am stärksten von der neoliberalen Politik betroffenen Landstriche, aus denen ein Großteil der Migranten kommt. Und deshalb ist es wichtig, den Mais zu verteidigen. Wir verteidigen das Recht, weiterhin Bauer sein zu können, weiterhin Mais anzupflanzen, auch wegen der Bedeutung von Mais für das kulturelle Erbe und die kulturellen Vorstellungen in Mexiko.
Bauer zu bleiben oder zumindest selbst über die Nutzung des Gemeindelandes zu bestimmen, darum geht es bei vielen der schwelenden Landkonflikte Mexikos, die auf dem Sozialforum zur Sprache kamen. Beispielsweise das seit Jahren heftig umkämpfte Flughafenprojekt in San Salvador Atenco nahe der Hauptstadt oder groß angelegte Wasserprojekte im Bundesstaat Chiapas. Die dort aktive indigene Basisbewegung Zapatistisches Befreiungsheer, EZLN, ließ sich allerdings auf dem Forum nicht blicken. Differenzen mit den Organisatoren der Veranstaltung sollen der Grund sein, meint Jasmin, Mitglied eines alternativen Videokollektivs. In einem alten Schulbus zeigt die junge Studentin zusammen mit weiteren jungen Filmemachern daher ihre Dokumentationen über die Situation zapatistischer Gemeinden in Chiapas.
Wir nutzen diesen Raum, weil hier viele Leute aufeinandertreffen. Man bekommt ja nicht jeden Tag die Möglichkeit geboten, auf dem zentralen Platz von Mexiko-Stadt zu parken, über Repressionen zu informieren, Filme zu zeigen, Radio über die Lautsprecher zu machen. Das muss man erst mal hinbekommen.
Die Stadtverwaltung versuchte, die Teilnahme der kritischen Medienkollektive bis zuletzt zu verhindern, ließ den Bus auf dem Weg zum Forum gar von 50 schwer bewaffneten Uniformierten stoppen. Ein Vorfall, der viele kritische Forumsbesucher dazu veranlasste, die Abschlusskundgebung zu boykottieren. Schade fand das die Bäuerin Marisela, die in einer Karawane für den Mais über 300 Kilometer zum Forum gereist war. Sie hofft, dass in Zukunft wieder alle vereint für die gelbkörnige Pflanze streiten werden.
Der Mais soll hier in Mexiko wachsen. Schluss mit den Importen von irgendeinem Dreck.
Angesichts der wirtschaftlichen Übermacht der USA sorgten wenigstens einige sportlich-politische Showringkämpfe für kurzweilige Erfolgserlebnisse. Allen voran das Duell »Die Söhne von Bush« gegen »Die Verteidiger des mexikanischen Volkes«.
Ein Samstagabend im Januar in den Straßen von Oruro. Es regnet und es ist nasskalt auf dem Altiplano, dem Hochland von Bolivien. Trotzdem hat sich in einer Nebenstraße eine Gruppe von einem guten Dutzend junger Leute versammelt. Die Einfahrt zur Straße ist provisorisch mit einem quergestellten PKW abgesperrt. Dahinter trommeln die einen, die anderen studieren immer wieder die Tanzschritte einer Diablada ein, dem berühmten Teufelstanz des Karnevals von Oruro. Jedes Jahr tanzen zu Karneval ganze Kolonnen von bizarren Teufelsmasken durch das Stadtzentrum. Gerade in der alten Bergbaustadt hat der Teufel eine ganz besondere Tradition. Wladimir, einer der jungen Tänzer, erklärt, was es mit dem Teufel auf sich hat.
Der Tanz hat mit dem Teufel, dem Gott der Minen, zu tun. Er ist eigentlich ein guter Gott, weil er den Minenarbeitern der Mine hilft. Immer wenn der Minenarbeiter in das Bergwerk einfährt, widmet er sich deswegen einige Minuten dem Teufel. Er schenkt ihm Coca-Blätter, Alkohol und Zigaretten. Die Teufelsmaske ist eine sehr bekannte Persönlichkeit in Bolivien.
Die Bergleute nennen den Teufel liebevoll den Tio, den Onkel. Dennoch erscheint er im Karneval als gefährliche Fratze. Die Masken der Diablada, dem Teufelstanz, haben lange gewundene Hörner und spitze räuberische Zähne. Dazu riesige hervorstehende Glubschaugen und eine fliehende Stirn. Trotz seiner Ähnlichkeit mit dem biblischen Teufel hat der Tio in der Bergarbeiterstadt Oruro aber ganz andere Eigenschaften. Zwar kommt er wie der christliche Teufel aus dem Untergrund, dem Inneren der Erde, er repräsentiert aber eine andine, vorchristliche Gottheit, wie Juana Antequera Ortiz, die Kulturbeauftragte von Oruro, erklärt.
Den Onkel kann man nicht mit dem christlichen Teufel gleichsetzen. Hier gibt es immer wieder Verwirrung, dass der Teufel aus der Bibel sei. Der Onkel ist eine Gottheit, eine gute Gottheit, eine Gottheit des Überflusses, der dem Minenarbeiter half, ein gutes Flöz zum Ausbeuten zu finden.
Auf dem Kopf der Teufelsmaske befindet sich oft eine Kröte. Die Kröte gilt als Tier der Pachamama, der Mutter Erde. Ein weiterer Hinweis auf die andine Herkunft des Teufels. Außer der Diablada gibt es beim Karneval in Oruro 17 weitere Tänze. Monatelang studieren die verschiedenen Karnevalsbruderschaften, die Fraternidades, die Tänze ein. Dabei sind es nicht nur Tänzer aus Oruro, die sich auf den großen Auftritt im Februar vorbereiten. Aus allen Landesteilen kommen Tanzgruppen in das Hochland nach Oruro. Neben dem Tanz der Diablada ist die Morenada eine der populärsten Darbietungen des Karnevals. Der Tanz verweist auf das Schicksal der afro-bolivianischen Bevölkerung. Als die spanischen Kolonialherren in Oruro Silber fanden, brauchten sie bald mehr Arbeitskräfte, um den Reichtum in Bolivien auszubeuten. Bereits 1630, gut 20 Jahre nach der Gründung von Oruro, brachten die Spanier die ersten Sklaven ins Hochland. Aufgrund der extremen Lebensbedingungen in fast 4000 Metern Höhe und der unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Minen starben viele. Unter diesen Lebensbedingungen entstand der Tanz Morenada, so Carlos Delgado Morillo vom Kulturamt der Stadt.
La Morenada es una danza también contestataria.
Die Morenada ist ein aufmüpfiger Tanz, der auf die Leiden der schwarzen Bevölkerung Boliviens verweist. Sie litten unter der Höhe, dem Mangel an Sauerstoff, dem Durst, dem unwirtlichen Ort. In dieser Situation entwickelte sich der Tanz. Die Morenada ist ein ironischer Tanz, als Protest gegen die Spanier, der aber auch das Leiden der Schwarzen darstellte.
Die Tanzschritte der Morenada sollen die harte und monotone Arbeit der Sklaven in Bolivien darstellen. Manche Tänzer tragen zudem Kostüme, die bis zu 30 Kilo wiegen. Diese symbolisieren die Last der Sklaverei. Die Tänzer tragen Rädchen, die sie beim Aufzug spielen. Die Geräusche der Rädchen symbolisieren das Rasseln der Ketten der schwarzen Sklaven. Weitere Tänze verweisen direkt auf die alte Kultur der Inkas oder kommen aus dem Tiefland von Bolivien. Gemeinsam werden sie am Karneval Samstag bei der sogenannten Entrada, dem Beginn der Feierlichkeiten, von Tanzgruppen aus allen Landesteilen präsentiert. Vom Festplatz geht es dann zur Kirche der Jungfrau von Socavón, der Schutzheiligen des Karnevals. Beendet wird der Karneval in Oruro nicht am Aschermittwoch, sondern erst am darauffolgenden Sonntag. Dann beenden die Bolivianer die fünfte Jahreszeit in der Andenstadt Oruro durch ein symbolisches Begräbnis.
Vuelves de la calle, no tienes con quién hablar. Ves al lado tuyo algo que te hace reaccionar. El polvo en el piso se lo mueve hasta el final. Haz que saque todo desde adentro hasta el final.
Anda, levanta, anda, te levanta ya. Anda en el momento que va a llegar. Anda en el momento que va.
Pasan ya los años y ya te reencontrarás. El dolor se saca, se comparte y ya verás. No escondas tu aliento, no limites tu ansiedad. Que el vaivén del tiempo como va lo hará flotar.
Esa voz que se siente mal, esa movida que te traes, ya no vas a caminar. Saca la hierba de la buena,
buena.
Saca la agüita de la buena,
buena.
Saca la hierba de la buena,
buena.
Saca la agüita de la buena.
Anda, levanta, anda, te levanta ya. anda en el momento que va a llegar, anda en el momento que va a llegar, anda en el momento que va. ¡Ra!
T-Shirts sind Massenware, deren Produktionskosten nur wenige Cent betragen, zumal wenn sie aus Billiglohnländern stammen. An dem Verkauf von T-Shirts verdienen in der Regel ausschließlich die großen Modelabel. Die einzelnen Produzenten im Verarbeitungsprozess, von der Aussaat der Baumwolle bis hin zum Schneidern der fertigen T-Shirts, werden dagegen mit Kleinstbeträgen abgespeist, die gerade für das Überleben reichen. Weltweit wehren sich Initiativen und Projekte gegen diese gültige Marktlogik, um den einzelnen Produzenten der Wertschöpfungskette wieder einen gerechten Lohn und somit auch die ihnen für ihre geleistete Arbeit gebührende Anerkennung zukommen zu lassen. So auch in Argentinien. Die Cadena Textil Justa y Solidaria ist ein in den Wirren der verheerenden Wirtschaftskrise von 2001 entstandenes Projekt. Gerechtigkeit und Solidarität, so wie es der Name bereits verkündet, sind bei diesem Projekt Leitmotiv für die Behandlung von wirklich allen innerhalb dieser Textilkette kooperierenden Akteure.
Cadena Textil.
Das besondere Neuartige an der Cadena Textil ist die Integration von Akteuren aus der solidarischen Ökonomie, die üblicherweise nicht zu den klassischen Akteuren des fairen Handels gehören. Wir arbeiten in einem Projekt, das nicht nur ländliche Produzenten vertritt, die für die Rohstoffe sorgen, sondern darüber hinaus verarbeiten wir diese Rohstoffe auch selbst. Wir stellen ein ganz bestimmtes Produkt mit einem ganz bestimmten Wert her. Alles findet im Ursprungsland statt, also in Argentinien. Das heißt, wir decken auch die industrielle Produktion ab. Mit Hilfe wieder instand gesetzt der Fabriken und Bekleidungskooperativen, die so zu kleinen Teilbetrieben werden.
Harold Pitschi ist Koordinator der Cadena Textil und sorgt für die Vernetzung der einzelnen Produktionsprozesse. Das gesamte Projekt zählt eher zur solidarischen Ökonomie, mit gutem Grund. Nicht nur den Anbau und die Ernte der Baumwolle besorgen Kooperativen. Auch die Verarbeitung der Baumwolle zu Textilien durch das Spinnen und Stricken findet in einer besetzten und von den ehemaligen Arbeitern wieder instand gesetzten Fabrik statt. Die Konfektion, also das Nähen der fertigen T-Shirts anhand von Schnittmustern, besorgt eine weitere Kooperative. Von einem neu gegründeten Geschäft für fair gehandelte Produkte aus erfolgt schließlich der Verkauf der fertigen T-Shirts. Den Anfang der Textilkette bildet das Volk der Toba.
Die Gemeinschaft der Toba hat in dieser Region eine starke Beziehung zur Baumwolle. Sie ist von dieser wirtschaftlich abhängig. Für das Volk der Toba ist die Baumwolle die Verbindung zur Wirtschaftsform der Weißen. Die Toba haben traditionell keine monetäre Wirtschaftsform und der Anbau der Baumwolle war vor gut 70 Jahren ihr Eintritt in dieses Wirtschaftssystem.
Luis Gupien ist Techniker der Bäuerlichen Vereinigung, einem Zusammenschluss von indigenen und kreolischen Baumwollpflanzern. Ihren Sitz hat die Vereinigung im Chaco, einer der ärmsten Regionen Argentiniens. Hier leben mehr als 7000 Familien der Toba auf gerade einmal 3000 Hektar Land. Ihre wichtigste Lebensgrundlage ist der Anbau von Baumwolle. Martires López ist selbst Toba und Gründungsmitglied der bäuerlichen Vereinigung.
Die bäuerliche Vereinigung ist zum Schutz der Rechte der kleinen Indigenen und auch einigen kreolischen Baumwollpflanzen entstanden. Denn hier in Argentinien sind diese sehr arm und marginalisiert. Wir haben diese Organisation geschaffen, damit wir für die vielen indigenen Familien, die Baumwolle anbauen, einen Fortschritt erreichen können.
Die Baumwolle liefert den Toba den einzigen sicheren Verdienst im Jahr. Beim Anbau und der Ernte ist die ganze Familie involviert. Mit einfachsten Mitteln lässt sich auf durchschnittlich einem Hektar pro Familie eine Tonne Baumwolle gewinnen. Die Zusammenarbeit mit der Cadena Textil sichert den in der Vereinigung organisierten Toba erstmals einen deutlich höheren Preis, als sie auf den regionalen Märkten von den Zwischenhändlern erhalten würden.
Wir vertreten den fairen Handel, weil unsere Ernte in Argentinien keinen Preis hat. Das heißt, es gibt für den Produzenten keine Festpreise. Und mit Baumwolle lassen sich viele Dinge herstellen.
Die Integration von zumindest 600 Familien der Toba in die Textilkette bedeutet aber noch viel mehr, meint Luis Gupien.
Jedes T-Shirt bedeutet ein Körnchen Sand auf dem Weg, um die ärmsten Gemeinden Argentiniens aus dem Elend zu holen. Und wenn ich von den ärmsten Gemeinden spreche, dann meine ich damit, dass man sich das Elend dort nur sehr schwer vorstellen kann, wenn man dort nicht lebt oder die Menschen nicht besucht hat. Auch wenn die dortigen Probleme vom Staat und nicht vom Konsumenten gelöst werden sollten, ist jedes T-Shirt ein weiterer kleiner Schritt.
Der nächste größere Schritt ist die Verarbeitung der Baumwolle zu Textilien. Vom Chaco aus gelangt die Baumwolle direkt in die Provinz Buenos Aires. In der 2004 besetzten und von ihren Arbeitern wieder instand gesetzten Fabrik Textilien Pigüe wird die Baumwolle zu Textilien gesponnen und gefärbt. Vor der zwangsweisen Schließung und ihrer Wiederauferstehung war die Fabrik unter dem Namen Gattich führend bei der Herstellung von Textilien. Unter anderem wurde die Fußballnationalmannschaft Argentiniens hier eingekleidet. Diese Zeiten sind vorbei. Dafür arbeiten nun 125 gleichberechtigte Partner für den gleichen Lohn, unter anderem an der Herstellung der T-Shirts für die Cadena Textil. Francisco Martinez hat in der Fabrik die Geschäftsführung inne.
Wir wollen diese Fabrik in eine soziale und im fairen Handel verpflichtete Fabrik umwandeln. Lange Jahre bist du nur ein kleiner Teil von nichts, kommst zur Arbeit und gehst wieder. Immer spürst du deine Abhängigkeit. Wir haben hier den Menschen wieder aufgewertet und nicht das Produkt. Selbstverständlich muss das Produkt, das T-Shirt, auch weiterhin qualitativ gut sein. Aufgewertet werden aber alle an der Produktion Beteiligten. Das gilt sowohl für die Compañeros im Chaco als auch für die Kooperative La Juanita.
Die Konfektion in der Kooperative La Juanita ist der letzte Schritt bei der Herstellung der T-Shirts. Die Kooperative existiert bereits seit 1997 und wurde von Arbeitslosen in La Matanza gegründet, einem der ärmsten Bezirke im Großraum Buenos Aires. Es gibt mittlerweile neben der Schneiderei eine Bäckerei, ein soziales Zentrum und sogar einen Kindergarten. 15 Frauen sind hier alleine mit dem Schneidern der T-Shirts für die Textilkette beschäftigt. Alle in der Kooperative arbeiten absolut gleichberechtigt, betont Carolina Bicar, die als technische Beraterin fungiert.
Was mir am meisten an diesem Projekt gefällt, ist, dass hier transparent und auf einer horizontalen Ebene gearbeitet wird. Man spürt, dass sich so ein Bild unterschiedlicher Menschen ergibt, die über verschiedene Potenziale verfügen. Es herrscht ein Klima des Vertrauens und des Zusammenhalts, was im übrigen Argentinien schwer zu finden ist.
Insgesamt sind gut 800 Personen an der Herstellung der T-Shirts beteiligt. Das fertige Produkt gelangt schließlich nach La Plata in der Provinz Buenos Aires. Dort vertreibt das Geschäft Otro Mercado Produkte der solidarischen Ökonomie zu fairen Preisen in ganz Argentinien und auch über die Grenzen hinaus. Das T-Shirt der Textilkette hat mittlerweile einen starken Partner gefunden. Die italienische Geschäftskette Altro Mercato, die ihre ausschließlich fair gehandelten Produkte an über 300 Geschäfte in Italien liefert. 2007 gelangten so 100.000 argentinische T-Shirts der Cadena Textil nach Europa. Für Totti Flores, Gründer der Kooperative La Juanita und Mitinitiator der Cadena Textil, ist die Existenz der T-Shirts ein Beleg für den möglichen Wandel von einer Ökonomie des Wettbewerbs und der Individualität hin zu einer solidarischen und humanen Ökonomie.
Weil die Textilkette aus so unterschiedlichen Akteuren zusammengesetzt ist, glaube ich, dass sie eine neue Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ankündigt. In diesem Sinne symbolisieren die Textilkette und die Mitarbeit innerhalb von dieser die zukünftige Welt.
Die ausführliche Reportage über fairen Handel in Argentinien ist im spanischen Original zu hören unter www.aireradio.com/comerciojusto.
In der Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.